Wir wollen heute Nachmittag den ersten Korintherbrief aufschlagen, das 15. Kapitel, und wollen die Verse 42 bis 44 lesen. 1. Korinther, Kapitel 15, die Verse 42 bis 44. Wir hören hier aus Gottes Wort: So ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verweslichkeit und auferweckt in Unverweslichkeit. Es wird gesät in Unehre und wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Es gibt einen natürlichen Leib und es gibt einen geistlichen Leib. Ich lese noch einmal aus Vers 43. Es wird auferweckt in Herrlichkeit. Wir werden noch kurz still zum Gebet. Himmlischer Vater, allmächtiger Gott, wenn wir uns mit diesen herrlichen Wahrheiten, die in der Zukunft liegen, beschäftigen, so möchten wir dich bitten, dass du uns Gnade gibst, dass durch deinen Geist wir dein Wort recht verstehen. Amen. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal auf einer Beerdigung warst. Wenn man zu einer Beerdigung geht, nimmt man Abschied und es wird jemand zu Grabe getragen. Manchmal hat man noch die Möglichkeit, ihn vorher zu sehen oder den Leib, der dort liegt, bevor er verschlossen wird, und dann in wenigen Minuten später versinkt er in ein Grab und es wird zugeschüttet und jemand ist nicht mehr. Der Tod ist eine grausame Sache. Selbst im Alten Testament, wo man die Hoffnung auf die Auferstehung hatte, und der Prophet Daniel redet davon im 12. Kapitel, wo es ihm heißt: Und du wirst einst auferstehen zu deinem Erbteil am Ende der Tage, war man sich dieser Wahrheit nur zu bewusst. Im Psalm 6, Vers 6 sagt der Psalmist ernüchternd: Denn im Tode gedenkt man nicht an dich, und wer wird dir im Totenreich Lob singen? Wenn man einen lieben Menschen verloren hat, einen Christen zum Beispiel, dann weiß man das zu schätzen, wenn man an die vergangenen Zeiten denkt, wo jemand gelobt hat und gebetet hat. Und man weiß aber auch, dass diese Person es jetzt nicht mehr hier tut auf Erden. Heute hat man vielleicht mit jemand gesprochen und dann kam der Tod und nun weiß man nur eins: Ich werde mit dieser Person nie mehr auf Erden reden, lachen, weinen oder irgendetwas sonst tun können. Der Tod hat eine Grenze gezogen, die unüberwindlich ist. Vor der Krankheit, von Krankheit und Tod, werden weder Christen noch Nichtchristen verschont. Und irgendwann trifft es jeden. Und dazu brauchen wir nicht einmal die Bibel. Es ist ein Gesetz, dessen wir uns alle bewusst sind. Ein Sprichwort sagt: Von dem Tage unserer Geburt an beginnen wir zu sterben. Es ist wie eine Sanduhr, die man umdreht, und der Sand läuft und läuft und läuft. Und wenn man so alt ist wie ich, dann weiß man, dass mehr als die Hälfte nach allen Gesetzen der Natur weit überschritten ist. Die Länge unseres Lebens mag unterschiedlich sein, aber die Unausweichlichkeit des Endes nicht. Ein früherer Kollege von mir sagte, als er darüber berichtete, er war in Pension gegangen, als er vom Tod eines Bekannten hörte: Die Einschläge kommen immer näher. Es ist so wie jemand, der im Krieg sich befindet, und dann schlagen die Granaten ein und sie kommen näher und es wird lauter und es wird bedrohlicher. Ich erinnere mich an einen Professor der Theologie, der in Rente ging, und wir saßen an einem Tisch und dann las er ein Gedicht und stellte resignierend fest: Nun wartet nur noch der Tod auf mich. Und es war ein Professor der Theologie, den ich gut kannte. Die Bibel redet vom Tod als einen grausamen Feind, eine Macht, der wir uns nicht entziehen können. In manchen Traueranzeigen, die wir lesen, bringen Menschen das sogar zum Ausdruck. Insbesondere dann, wenn jemand eine Krankheit hat, mit der er gekämpft hat. Und dann stellt man resigniert fest, diese Person hat bis zum Schluss gekämpft. Und dann wurde sie von der Krankheit überwunden. Man könnte auch sagen, am Ende hat denn der Tod gesiegt. Viele Menschen fangen an zu grübeln, wenn sie mit dem Tod konfrontiert werden, sei es dadurch, dass sie in Krankheit geraten oder einen lieben Menschen verloren haben. Und manche fragen, dann ist doch alles sinnlos. Dies führt uns zu einer herrlichen Wahrheit, die wir in unserem Predigtext finden. Der Tod ist eine grausame Sache, eine Macht, der wir uns nicht entziehen können. Aber unser Text redet davon, dass es eine Auferstehung der Toten gibt. In Vers 42 sagt Paulus, so ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Es ist für Paulus eine gegebene Tatsache, dass der Tod eine grausame Sache ist, aber dass er nicht das Ende ist. Wenn man mich fragen würde oder wenn man jemand fragen würde, was ist der Unterschied zwischen einem Christen und einem Nichtchristen? So gibt es ein Wort, Hoffnung. Hoffnung. Der christliche Glaube ist ein Glaube nicht auf ein Leben in dieser Welt, für diese Welt und nur in dieser Welt. Der christliche Glaube ist der Glaube an ein Leben in Ewigkeit, an ein Leben nach dem Tod. In diesem Kapitel bespricht Paulus ein Problem, das die Korinther hatten, dass manche sagten, es gibt keine Auferstehung. Und er stellt ernüchternd fest und sagte, wenn es so ist, dass es keine Auferstehung gibt, dann wäre unser Glaube hinfällig und nichtig und wir wären eigentlich die elendsten Menschen. Christsein bedeutet Hoffnung haben auf eine zukünftige Herrlichkeit. Als wir uns in der Serie über die Ordnung des Heils mit den verschiedenen Begriffen beschäftigt haben, haben wir gesehen, dass die Wiedergeburt, das heißt die Schaffung neues Lebens im Leben eines Gläubigen, mit einer Tatsache verbunden ist. Gott schenkt uns eine Wiedergeburt, sagt Petrus in 1. Petrus 1, Vers 3. Warum? Zu einer lebendigen Hoffnung. Es gibt tote Hoffnungen, das heißt, es gibt Hoffnungen, die nicht eintreten. So gibt es viele Menschen, dass wenn sie mit dem Tod konfrontiert werden, sie nur noch eine Hoffnung haben, dass sie medizinisch geholfen werden, selbst dann, wenn es aussichtslos ist. Was nicht heißt, dass wir nicht nach allem streben sollten, medizinische Hilfe zu bekommen. Aber wenn unsere einzige Hoffnung darauf ist, dem Tode zu entweichen, zu entrinnen, so werden wir früher oder später eine bittere Niederlage erleben. Aber als Christen haben wir eine lebendige Hoffnung. Er hat die Hoffnung auf eine zukünftige Herrlichkeit, ein ewiges Leben. Unsere Friedhöfe sind Zeichen dieser Hoffnung oder Hoffnungslosigkeit. Das Bild der Friedhöfe hat sich in den letzten Jahren grundlegend gewandelt. Viele Menschen lassen sich inzwischen anonym bestatten, nur aus einem einzigen Grund, weil für sie das Ende erreicht ist. Es gibt einen Friedhof, der heißt Friedwald, wo man Menschen einfach unter Bäumen beerdigt oder das, was von ihnen übrig ist, und dann das Vergessen einsetzt. Auf vielen Friedhöfen, gerade wenn wir zurückgehen, findet man aber Grabsteine, die ein anderes Zeugnis ablegen. Vor ein paar Jahren war ich in einer Stadt in Wales, in Aberystwyth, und bin an einen Friedhof gegangen. Und erstmal sind mir die Grabsteine aufgefallen. Die Namen habe ich mich nicht erinnert. Aber am Ende jedes Grabsteins stand ein Satz, der sich immer wiederholte, dass diese Person wartet auf die Auferstehung der Toten. In einem Grabstein oder auf einem Grabstein in Hessen in Korbach, da heißt es, hier ruhen bis zur fröhlichen Auferstehung die Gebeine und dann wird der Name genannt. Da schreibt jemand, da sind Dinge zu Grabe getragen worden, die auf eine fröhliche Auferstehung warten. In 2. Korinther 5, Vers 8 sagt Paulus, wir sind aber getrost und wünschen vielmehr, aus dem Leib auszuwandern und daheim zu sein bei dem Herrn. Die Hoffnung eines Christen ist die Auferstehung der Toten. Wenn Paulus jetzt hier sagt, dass die Hoffnung eines Christen ist, daheim zu sein beim Herrn, könnte man auf einen anderen Gedanken kommen, nämlich auf den Gedanken, den wir durchaus öfter auch hören unter Christen, wenn jemand stirbt als Christ. Er ist heimgegangen. Aber diese Botschaft wäre eine verkürzte Botschaft, wenn wir sagen würden, er ist nur jetzt daheim. Warum heißt es denn auf den Grabsteinen denn nicht, er ist jetzt daheim, sondern es heißt, er wartet auf die Auferstehung der Toten. Nun, weil wenn die Schrift sagt, dass wenn wir sterben, dass wir nach Hause gehen, ins Vaterhaus, daheim sind, dann ist das nur ein Teil der Wahrheit. Wir lesen hier in unserem Predigtext in Vers 43, dass es einen Tag geben wird, wo wir auferweckt werden in Herrlichkeit. Das heißt, dass wir in einen Zustand der Herrlichkeit gelangen. Und dieser Zustand ist nämlich noch nicht erreicht, wenn ein Mensch stirbt. Normalerweise wird dieser Begriff, dass wir auferweckt werden in Herrlichkeit, auch umschrieben, dass wir verherrlicht werden, oder man redet auch von der Verherrlichung der Gläubigen. Es gibt einen Theologen, John Murray, oder er ist schon tot, der hat ein Buch geschrieben über dieses Thema, die Ordnung des Heils, und legt ganz großen Wert darauf zu sagen, wenn wir von der Verherrlichung reden, ist es ganz wichtig, das Thema der Auferweckung der Toten ins Zentrum zu rücken. Und ich würde es nicht ganz exklusiv nur so raufziehen, sondern ich würde die Verherrlichung eines Gläubigen beschreiben als all das, was einem Christen nach dem Tod passiert oder geschieht. All das, was einem Christen nach dem Tode geschieht, ist Herrlichkeit und Verherrlichung. Wir lesen zwar schon im Römer 8, Vers 30, dass wir schon hier auf Erden verherrlicht werden. Da heißt nämlich in Römer 8, Vers 30, die er gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Aber wenn die Schrift von einer Verherrlichung redet im eigentlichen Sinne, dann redet sie von dem Zustand, der eintritt, wenn ein Mensch im Glauben stirbt. Verherrlichung beschreibt all das, was einem Christen nach dem Tod geschieht. Und wir wollen es unter drei Aspekten betrachten, und es sind auch drei zeitliche Phasen. Es gibt eine unvollendete Herrlichkeit. Die Schrift redet von einer Verendung der Herrlichkeit. Und dann eine vollendete Herrlichkeit. Wir werden das gleich anschauen, was das ist. Zunächst die unvollendete Herrlichkeit. Wir wollen diesen Zustand unter zwei Aspekten betrachten. Was meine ich mit unvollendeter Herrlichkeit? Wann tritt ein Mensch in die Herrlichkeit ein? Die Schrift redet davon, wenn wir sterben. In Philipper 1, Vers 23 heißt es, denn ich werde von beiden bedrängt, mich verlangt danach aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch besser wäre. Paulus beschreibt hier ein Bild, wo er sagt, ich möchte mich am liebsten auf eine Reise machen. Ich möchte aufbrechen zu einer großen Reise. Und das ist gar nicht so untypisch. Es gibt sogar auch viele Ungläubige, die kurz vor ihrem Tod eine Todesahnung haben und davon reden, dass sie sich auf eine große Reise machen. Nun, was passiert, wenn ein Mensch, ein Christ stirbt? Er macht sich dann nicht nur auf eine Reise, er bricht nicht nur auf zu einer Reise. Dies ist ganz entscheidend. Jawohl, er geht, wenn er stirbt, in eine andere Welt über, nämlich in eine ewige Herrlichkeit und ist bei Christus. So sagt es Paulus. Aber er tut etwas. Er lässt seinen Leib hier auf Erden zurück. Und deswegen haben wir ein Begräbnis. Paulus und Petrus beschreiben den Tod als ein Auseinanderbrechen des Menschen, in dem ein Teil der Verwesung überlassen wird, abgebrochen wird und der andere in eine andere Welt übergeht. In 2. Petrus 1, Vers 14 sagt Petrus: Ich halte es für richtig, solange ich in dieses Leibeszelt bin, euch aufzuwecken, indem ich euch innere. Da ich weiß, sagt er dann in Vers 14, dass ich mein Zelt bald ablegen werde. Der Tod ist das Auseinanderbrechen des Menschen. Der Leib bleibt hier zurück und verwest. Er zerfällt. Er wird von Würmern zerfressen. In 2. Korinther 5, Vers 1 sagt Paulus: Denn wir wissen, dass wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, das ist, was im Tod passiert. Der Leib wird von der Seele getrennt und bleibt zurück. Daher ist der Mensch, wenn er zu Christus kommt nach dem Tod, nicht mehr vollständig. Denn als Gott den Menschen geschaffen hatte, war er eins aus Leib und Seele. In Hebräerbrief, in Hebräer 12, Vers 23, schreibt der Verfasser des Hebräerbriefs sehr interessant etwas über den Zustand eines Menschen, wenn er nach dem Tode beim Herrn ist. Er schreibt: Und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Einerseits sagt er, ist der Zustand, wenn ein Mensch stirbt, eine Vollendung. Paulus redet davon, es ist das Ende eines Kampfes, eines Siegeslaufs, und er ist eingegangen in eine Herrlichkeit. Aber er redet hier nicht von Menschen, die vollendet sind, sondern von Geistern. Oder Pneumanie, das ist der gleiche Ausdruck wie Seele. Wenn unser irdisches Leben zum Abschluss gekommen ist, sind wir vollendet. Und trotzdem ist dieser Zustand noch nicht vollendet. Nun, was zeichnet diesen Zustand aus, wenn ein Mensch zu Christus kommt nach dem Tode? Das erste ist: Wir sind sofort bei Christus. Als der Schächer am Kreuz sagte: Gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst, da sagt Jesus zu ihm in Lukas 23, Vers 43, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. In dem Moment, wo der Schächer starb, war er mit Christus im Himmel. Damit verwerfen wir eine Vorstellung, als wenn ein Mensch, wenn er stirbt, in einer Art Schlafzustand versinkt. Und es gab in der Kirchengeschichte Menschen, die haben gelehrt, dass Menschen dann erstmal in so einer Art Schlafzustand sind, in einem Nichtbewusstsein. Sondern wir sagen, dass die Seele im Himmel bei Christus ist. Sie sind bei vollem Bewusstsein und können handeln. Und die Schrift in der Offenbarung zeigt uns sehr deutlich, was die Menschen im Himmel machen, nämlich Gott anbeten und Christus anbeten. Das Zweite, was passiert, wenn ein Mensch stirbt, ist, wir sind in dem Moment ohne Sünden und frei von den Folgen der Sünden wie Krankheit und Schmerzen. Mit dem Tod kommt endgültig etwas zu Ende, nämlich der Prozess, den wir Heiligung nennen. Als du wiedergeboren wurdest, hast du neues Leben bekommen und trotzdem war in dir noch immer ein Keim des Todes, nämlich die Sünde. An dem Tag, wo Leib und Seele sich trennen und du in den Tod übergehst und zu Christus gehst, wird die Sünde endgültig von dir entfernt werden. In Kolosser 1, Vers 22 sagt Paulus, dass Christus uns heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vermag vor seinem Angesicht. Wenn die Bibel uns etwas sehr deutlich sagt, dann ist der Himmel ein Ort, wo es eins nicht gibt: Sünde. Denn eins kann nicht sein. Es ist dort der Thron Gottes, es ist Christus auf dem Thron, das geschlachtete Lamm nach der Offenbarung, und es wäre unduldbar, dass da noch Sünde ist. Aber es ist da ein unvollendetes, die Wahrheit trotzdem noch enthalten. In dem Moment, wo du stirbst und bei Christus bist, bist du einerseits beim Herrn, andererseits ohne Sünde, Und trotzdem tust du dann etwas, nämlich warten auf die Rückkehr Jesu Christi und der damit verbundenen Auferstehung deines Leibes. Denn wenn wir glauben, dass Christus gestorben und auferstanden ist, so wird auch Gott die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen, heißt es in 1. Thessalonicher 4, Vers 14. Du bist insofern in eine Herrlichkeit eingetreten, die noch ein unverändertes Thema hat. Du hast noch keine Auferstehungsleib. Warum ist das so wichtig? In der Kirchengeschichte gab es immer wieder Strömungen, die den Leib als etwas ganz Negatives betrachteten. Sie lehrten, dass der Leib faktisch das Böse ist und eigentlich mit dem Tod vernichtend werden sollte. Doch unser Leib ist genauso ein Teil des Menschen wie die Seele. Was ist der Mensch? Seele und Leib. In 1. Mose wird uns beschrieben, dass der Mensch eben aus beides geschaffen wurde und deswegen gut ist. Deswegen sagt Paulus, dass wir nach einer neuen Behausung seufzen. So wird auch mit der Auferstehung der Toten, es wird gesät in Verweslichkeit und auferweckt in Unverweslichkeit. Wir haben, wenn wir den Tod erfahren, eine Erfahrung gemacht, die unendlich grausam ist. Ein Teil unseres Menschen ist der Verwesung überlassen worden. Und es gehört zu den traurigen Dingen, die die Sünde hervorgebracht hat, dass wir verweslich sind, dass wir sterblich sind. Wenn du deinen Leib anschaust und mal Anatomiebücher anschaust oder Biologiebücher, kannst du fasziniert sein, wie herrlich Gott auch diesen Leib gemacht hat. Aber wenn er dann mit dem Tod und der Krankheiten konfrontiert ist und siehst, wie er zerfällt, in sich auflöst, dann weißt du, warum Paulus danach geseufzt hat, eine neue Behausung zu bekommen, etwas Neues, einen neuen Leib, der eben diesem Verfall nicht mehr ausgeliefert ist. Es gibt aber noch einen Grund, warum ich diesen Zustand noch als eine unvollendete Herrlichkeit nennen möchte. Wir sind beim Herrn, wir sind ohne Sünde, aber die Schrift sagt, dass in dem Moment, wo du zum Herrn gehst, noch eins nicht zerstört ist, nämlich der Tod. Der Tod wird am Ende dieser Welt von Gott selber zerstört. Wenn jemand eine tiefe Feindschaft zu jemand anders entwickelt, dann hört man manchmal in dieser Feindschaft den Ausruf, und ich werde nicht ruhen, bis ich ihn zur Strecke gebracht habe. Oder wenn der Hass groß genug ist, bis ich ihn vernichtet habe. Nun, es gibt inzwischen viele Christen, die noch im Himmel sind, aber es gibt immer noch den Tod. Und wenn ein Christ stirbt, hat er den Tod zwar hinter sich gelassen, aber damit hat der Tod noch nicht aufgehört zu existieren. Teil der Hoffnung, die wir als Christen haben, ist die Hoffnung, dass dieser Tod für immer aufhört zu existieren. Und das ist, was wir in der Offenbarung lesen, dass am Ende der Tage Gott diesen Tod vernichten wird. Das führt uns zu dem zweiten Punkt, die Vollendung der Herrlichkeit. Unser Text redet davon, dass unser Leib auferstehen wird. Dreimal heißt es hier, wir werden auferweckt. Die Auferstehung des Leibes ist der Dreh- und Angelpunkt, wenn alles zum Ende kommt, zur Vollendung kommt. Die Schrift sagt, dass du vor ewig, in Ewigkeit, vor Grundlegung der Welt erwählt worden bist. Dass Gott es beschlossen hatte, dich zu seinem Kind zu machen. Und dieses wird letztlich vollendet in der Auferstehung, um dann nur noch eins zu haben, nämlich eine Ewigkeit, die fortgeführt wird. Er tut hier diese Gegensätze aufbauen, Verweslichkeit in Unverweslichkeit, Unehrenherrlichkeit, natürlicher Leib in einen geistlichen Leib. Die Auferweckung ist letztlich dieser Dreh- und Angelpunkt der Vollendung im Himmel. Was bedeutet es? Es bedeutet drei Dinge. Unsere Verherrlichung fällt mit der Verherrlichung unseres Herrn zusammen. In Römer 8, Vers 17 heißt es, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Unsere Verherrlichung, die zur Vollendung kommt, ist eine Verherrlichung, die mit Christus erfolgt. Und warum? Weil der Herr verherrlicht werden wird am Ende dieser Tage, wenn er wiederkommen wird. In 1. Thessalonicher 3, Vers 13 heißt es, damit eure Herzen stärken, sie seien untadelig in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen Heiligen. Es heißt, mit dem Tode trittst du ins Paradies ein. Mit der Wiederkunft unseres Herrn tust du gleichsam, so tut die Bibel es bildlich beschreiben, noch einmal den Himmel verlassen, um dann aufzuerstehen. Ist dir das bewusst gewesen? Es gibt gleichsam eine Rückkehr auf die Erde, bildlich gesprochen, mit dem Herrn und danach eine vollendete Herrlichkeit. Nun, was passiert in der Auferstehung der Toten? Mit diesem Eintritt in die Vollendung der Herrlichkeit. Es sind ein paar Aspekte, die wir sehen müssen. Die Bibel sagt, dass Menschen zu unterschiedlichen Zeiten sterben. Bei der Auferstehung ist es anders. Es heißt dort nämlich, dass alle zur gleichen Zeit auferstehen werden. In Johannes 5, Vers 28 und 29 heißt es, verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Und sie werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens und die Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Es kommt der Tag, es kommt die Stunde, an dem eine Stimme erscheinen wird und alle zusammen werden auferstehen. Im 1. Thessalonicher 4 gibt es da nur eine Ausnahme. Da versucht Paulus, den Lebenden auf Erden deutlich zu machen, was passiert mit denen, die noch leben. Und er sagte, die alle kommen werden, weil sie auferstehen, werden denen nicht zuvorkommen, die noch leben, sondern sie werden in gleicher Weise überkleidet werden. Hast du dir das einmal vorgestellt, wie das aussieht? Ich möchte vier Aspekte dieser Auferstehung nennen. Alle an einem Tag. Der Himmel ist im Moment ein Ort, der sich gleichsam wie in einem Pilgerstrom von Tag zu Tag füllt. Tag für Tag kommen neue Menschen dort an. Täglich tut der Herr hinzu Menschen und nimmt sie aus dieser Welt in eine zukünftige Welt. Aber mit der Auferstehung der Toten kommt dies zu Ende. Denn dann kommt keiner mehr hinzu und die Zahl ist voll. Und es werden alle gleichzeitig verwandelt. Es kommt zu einem wirklichen Schlusspunkt. Das Zweite, was mit der Auferstehung der Toten Paulus zum Ausdruck bringt, dass wir alle auferstehen werden, ohne Unterschied. Dieses in einer Stunde zur gleichen Zeit, da ist nicht von einer Rangfolge in der Bearbeitung die Rede, als würde Gott jetzt Punkt für Punkt bestimmte vorziehen und nachziehen, sondern das heißt, alle Menschen auf einmal werden auferstehen. Die nicht geglaubt haben und die geglaubt haben. Die einen zum Gericht, die anderen zum ewigen Leben. Ist dir das bewusst, dass die Auferstehung der Toten auch die Botschaft ist, dass es keinen Vorzug gibt? Es gibt im Neuen Testament immer wieder den Gedanken, so es in Christus keine Unterschiede mehr gibt. Das Dritte ist, wir erhalten in der Auferstehung einen geistlichen Leib. Römer 8, Vers 23 redet davon, dass wir auf die Erlösung unseres Leibes warten. Unsere Seele ist durch die Sünde verdorben und sie wird rein, wenn sie zum Herrn geht, wenn sie stirbt, wenn der Mensch stirbt. Unser Leib ist durch die Sünde verdorben und es heißt in der Schrift, er wird der Verwesung überlassen, er zerfällt. Aber er wird am Tage der Auferstehung erneuert. Und es ist ganz wichtig, dass die Schrift den Menschen hier als Ganzes sieht. So wie in 1. Mose 1, Vers 31, Gott eben dieses Urteil fällt über das, was er am sechsten Tage geschaffen hatte, dass es sehr gut war. Das letzte Ziel der Erlösung ist die vollkommene Erneuerung des Menschen. Und sie findet in der Auferstehung der Toten ihren Abschluss. Du erhältst dann einen Auferstehungsleib, die Schrift nennt es einen geistlichen Leib. Und ein viertes passiert mit der Auferstehung. Es ist der Anfang oder es ist der Anfang vom Ende des Todes. In 1. Korinther 15, Vers 54 sagt Paulus, wenn aber dieses verwesliche Unverweslichkeit anziehen und diese sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen im Sieg. Das führt uns zu der letzten Frage, was kommt nach der Auferstehung? Die Schrift sagt, eine vollendete Herrlichkeit. Wir haben gesehen, eine unvollendete Herrlichkeit beginnt mit dem Tod. Mit der Vollendung, mit der Auferstehung tritt die Vollendung ein und dann kommt eine vollendete Herrlichkeit. Und was bedeutet es? Drei Dinge. Wir haben es in der Schriftlesung heute gehört. Wir leben in einer neuen Welt und in einem neuen Himmel. 2. Petrus 3, Vers 13 ist davon die Rede. Was passiert am Ende dieser Tage? Es ist nicht nur, dass wir auferstehen werden, sondern es wird dann eine Transformation geben, die wir uns nicht vorstellen können. Indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Ich komme da immer ins Nachdenken, wenn ich diesen Ausdruck lese, dass es sich in Glut auflöst, wenn wir wissen, was eine Atombombe auslösen kann und was wir uns überlegen müssen, was passiert, wenn das Universum sich in Glut auflöst und in einen neuen Himmel und in eine neue Erde verwandelt wird. Damit kommt endgültig zum Abschluss das, was die Schrift sagt, dass die Sünde nämlich nicht nur uns Menschen verdorben hat, sondern auch die Schöpfung in Mitleidenschaft gezogen hat und dass auch diese Schöpfung sich nachsehnt nach einer neuen Herrlichkeit. Und Petrus sagt, einer Erde und einem Himmel, wo die Gerechtigkeit wohnt. Das Zweite, was wir sehen, ist, es ist ein vollkommener und nicht mehr veränderter Zustand. Es ist ein vollkommener und nicht mehr veränderter Zustand. Es wird keinen Fluch mehr geben und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihm sein und seine Knechte werden ihm dienen und sie werden sein Angesicht sehen und seinen Namen auf ihren Stirn tragen, heißt es in Offenbarung 22. Es wird nach diesem Transformationsprozess keine Sünde mehr geben. Es wird keinen Tod mehr geben. Manche möchten fragen, wieso hat er dann die Sünde zuerst zugelassen, um sie dann zu beseitigen? Wir wissen es nicht. Was wir aber lehren, ist, dass mit einem neuen Himmel und einer neuen Erde es keinen Tod mehr geben wird und keine Sünde mehr geben wird. Es wird dann nur noch ein drittes geben, eine ewige Gemeinschaft mit unserem Herrn. Wir kommen damit zum Schluss und ich möchte dir eine persönliche Frage stellen. Es gibt einen Prediger namens Charles Haddon Spurgeon, ein berühmter Baptistenprediger in England, und er hat auf seinen Grabstein schreiben lassen, hier liegt der Leib von Charles Haddon Spurgeon. Und dann sagt er, wartend auf die Erscheinung seines Herrn und Retters Jesus Christus. Wartend auf die Erscheinung seines Herrn und Retters Jesus Christus. Auch du wirst früher oder später sterben und man wird dein Leib die letzte Ehre erweisen. Mit welcher Gewissheit über dich wird man dich zur letzten Ruhe betten? Hier liegt der Leib von und wartet auf die Erscheinung unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Wenn Spurgeon dieses sagt, dann ist es genau diese Verbindung, die wir gesehen haben, dass wir warten auf die Wiederkunft unseres Herrn und dass die Wiederkunft unseres Herrn bedeutet, dass wir mit ihm zurückkehren auf diese Erde, damit unser Leib aufersteht. Du wirst dich eine Frage stellen müssen. Hast du diese Hoffnung? Und wenn du diese Hoffnung hast, dann ist es das Tröstlichste, was wir hier auf Erden haben. Denn wir wissen dann, dass der Tag meines Todes der Tag ist, an dem ich in eine ewige Herrlichkeit eintrete. Und dass der Tag, an dem mein Heiland und Retter erscheinen wird auf dieser Erde, der Tag ist, an dem ich wieder vollständig erneuert ein Mensch bin, zu Gottes Ehre, weil sich Leib und Seele wieder vereinigen für eine ewige Herrlichkeit mit ihm. Wenn du aber diese Hoffnung nicht hast, dann denke darüber nach, dass dann für dich nicht eine ewige Herrlichkeit, sondern eine ewige Verdammnis bereit ist. Wir wollen still werden und beten. Lieber himmlischer Vater, wollen dir Dank sagen für diese große Wahrheit, dass du die Auferstehung der Toten bereithältst zu deiner Zeit. Amen.